Ja, unser Gottesdienst hat ja um 15 Uhr begonnen. Warum? Weil das die Todesstunde von Jesus war. Die Juden haben eine andere Zeitrechnung. Morgens um 6 Sonnenaufgang ist die erste Stunde. Und die 12. Stunde war dann 12 Uhr und die 9. Stunde, da ist er verstorben. Ja, es gibt so Themen, da fällt es einem manchmal schwer, etwas Neues zu finden, wenn man schon öfter darüber gepredigt hat oder Andachten gehalten hat. Und Karfreitag gehört zu solchen Themen, genauso wie Himmelfahrt, Weihnachten, Ostern. Man hat ja nicht so die große Auswahl, sondern man muss sich ja auf das Thema beziehen. Und das ist auch Karfreitag in der heutigen Andacht so. Manchmal ist man geneigt, wieder Themen zu nehmen, die man schon hatte. Aber interessanterweise gibt es für mich dann immer neue Schwerpunkte. Und der Schwerpunkt, den ich heute hatte, ist, es ist vollbracht. Das waren so die letzten Worte, die Johannes aus dem Mund Jesu bezeugt hat. Es ist vollbracht. Und es ist genau das, was Jesus von seinem Leben behaupten konnte. Es ist vollbracht. Und es klingt so ein bisschen nach einer Erledigung eines Auftrages oder Bekräftigung seines Sieges, was Jesus in dem Moment ausspricht, als er verschied. Und bei Johannes ist es mehr als bei den anderen Evangelien so ausgedrückt, dass er sagt, hier beendet einer sein Werk, zu dem er angetreten ist, und zwar siegreich. Das wirkt so ein bisschen unverständlich vielleicht, wenn man so im Moment des Sterbens von einem Sieg redet. Eigentlich, wer stirbt, hat doch verloren. Hier ist es anders. Johannes sagt, der hier stirbt, der hat gewonnen, weil er über den Tod gesiegt hat, triumphiert hat. Es war Gottes Plan und Jesu Sieg. Im 2. Timotheus finden wir genau diesen Gedanken. Da heißt es, schon vor aller Zeit war es sein Plan gewesen, also Gottes Plan gewesen, uns durch Jesus Christus seine Gnade zu schenken. Und das ist jetzt, wo Jesus Christus in dieser Welt erschienen ist, Wirklichkeit geworden. Er, unser Retter, hat den Tod entmachtet und hat uns das Leben gebracht, das unvergänglich ist. Jesus hat sein Leben gelebt, aber nicht in dem Sinne, wie es so der heutige Zeitgeist in der Gesellschaft uns eigentlich schon aufträgt. Du lebst nur einmal, dir muss es gut gehen, ne? Hab Vergnügen, sei einfach auf der Suche nach Vergnügen. Aber wir wissen, dass diese Art zu leben vielleicht kurzfristig attraktiv sein mag, aber es wird uns nicht ausfüllen. Denn ein Leben ohne die Beziehung zu Gott ist ein Leben, das Sehnsucht in uns groß werden lässt. Eine Leere entsteht. Der Durst nach dem Sinn des Lebens, wo viele auch heute nachfragen. Wir haben eigentlich die Antwort. Jesus sagt, er will uns vom Wasser des Lebens geben. Etwas, das nicht nur kurzfristig jetzt den Durst löscht, sondern für immer anhält. In Johannes 4,14 sagt er, dass das geistliche Wasser, das er spendet, ewiges Leben schenkt. Dieses lebendige Wasser führt uns in eine Beziehung zu Gott und zu Jesus. Und das ist der eigentliche Sinn von uns Menschen. Genau das hat Jesus uns auch vorgelebt. Und er hat es nicht nur vorgelebt, sondern er hat dafür gelebt und ist dafür gestorben, dass wir die Möglichkeit haben, als Menschen in eine Verbindung zu Gott zu kommen. In eine Verbindung, wo es nicht darum geht, das zu tun, was uns von außen in der Gesellschaft aufgedrückt wird, sondern dass wir uns an dem Willen Gottes orientieren. Und wir wissen, das ist sehr konträr zu dem, was wir hier so erleben. Jetzt können natürlich kritische Menschen anmerken, okay, er hat den Willen Gottes getan, aber wohin hat ihn das gebracht? Ja, stimmt, ans Kreuz. Aber nicht, weil er ein Verbrecher war, sondern weil die geistliche Obrigkeit ihn ja einfach beseitigen wollte. Sie haben gesehen, er hatte eine Vollmacht, was sie nicht haben. Das wollten sie nicht stehen lassen. Und sie haben auch die irdische Obrigkeit dazu genutzt, ihn, Jesus, zu verurteilen. Unschuldig. Wir wissen das. Pontius Pilatus hat es selbst gesagt, ich finde keine Schuld an ihm. Und seine Frau hat ihn auch gewarnt, hat gesagt, verurteile diesen Menschen nicht. Er hat es getan. Warum? Weil ein massives Auftreten von einer Volksmenge, die inszeniert wurde, auch von der geistlichen Obrigkeit, die aufgestachelt wurde. Sie haben diesem Schwerverbrecher Barabbas Freispruch erteilt. Er durfte weiterleben. Jesus als Unschuldiger sollte sterben. Denn das war die Wahl, die Pontius Pilatus gegeben hat. Er hat gesagt, ihr könnt euch einen aussuchen. Wollt ihr Jesus oder wollt ihr Barabbas jetzt freilassen? Und sie haben geschrieben, lass Barabbas frei, Jesus soll ans Kreuz gehen. Ich weiß nicht, wer von euch das mitbekommen hat. Diese ehemalige Innenministerin aus Finnland, Päivi Räsänen, ich hoffe, ich habe es einigermaßen richtig ausgesprochen, wurde in diesem Monat von dem obersten Gerichtshof Finnlands verurteilt. Verurteilt nicht, weil sie ein Verbrechen getan hat, sondern in 2004 wurde mit der Kirche zusammen eine Broschüre, da ging es um die Homosexualität, herausgegeben und sie hatte Bibelverse aus der Bibel, die zu diesem Thema Bezug genommen haben, hat sie veröffentlicht. Und sie wurde angeklagt wegen einer Hassrede. Bibelverse sind im Weltlichen oft Hassrede. Und sie ist durch mehrere Instanzen gegangen, sie wurde freigesprochen, aber der oberste Gerichtshof hat sie verurteilt. Gut, jetzt nicht zum Gefängnis, zu einer Geldstrafe. Und auch hier sehen wir, dass kleine, radikale, antichristliche Gruppen ihre Strafe gefordert haben. Es ging gegen ihre Ideologie, das kann man nicht zulassen. Denn Menschen, die Jesus verkünden, die das Wort Gottes weitergeben, was Rettung bringt für die Menschen, die werden verfolgt. Heute genauso wie zu Jesu-Zeiten. Und ich denke, dass Satan sein Ziel mit diesen Gruppen, mit diesen aggressiven und lauten Gruppen auch verfolgt und sie für seine Zwecke nutzt. Und die schweigende Mehrheit, wie damals zu Jesu-Zeiten, schaut zu, unbeteiligt. Jesus aber hat seinen Auftrag erfüllt, zu dem Gott ihn zu uns Menschen gesandt hat, auch im Angesicht des Todes am Kreuz. Und ich möchte nicht, ihr kennt vielleicht diesen Film Die Passion Christi. Der wurde ja auch sehr stark kritisiert, weil er eben Szenen dort darstellt, die einem ja einfach zu Herzen gehen. Und trotzdem möchte ich kurz darauf eingehen, nicht weil ich es schön finde, sondern ich denke, auch für uns ist es wichtig, dass wir uns immer wieder vergegenwärtigen, was Jesus getan hat. Der Tod am Kreuz war grausam, keine Frage. Und er war schmerzhaft. Die wurden angenagelt an Händen bzw. hier am Handgelenk und an den Füßen. Und immer, wenn man atmen wollte, musste man den Oberkörper aufrichten und dadurch gab es dann natürlich Spannung an den Füßen. Man musste sich nach oben beugen. Also die Schmerzen waren, glaube ich, schon unerträglich. Aber auch die Schmach. Historisch ist es eigentlich so, dass die Gefangenen, und man spricht auch davon, dass Jesus nackt am Kreuz hing. Warum? Weil die Römer ihre Opfer maximal demütigen wollten. Sie wollten sie bloßstellen. Der Lendenschurz ist später dazugekommen, wir kennen das ja. Eigentlich so aus Gründen des Anstands wurde eben diese Verhüllung zugefügt. Aber man stellt sich vor, du bist da nackt am Kreuz. Und bei Jesus war es sogar so, dass er entmenschlicht aussah. Warum? Er hat die Dornenkrone aufgesetzt bekommen. Er wurde von den Soldaten geschlagen. Er wurde gegeißelt. Und gegeißelt heißt nicht, dass du so ein paar rote Streifen am Körper hatte, sondern da waren Knochen dran, die dir teilweise das Fleisch rausgerissen hat. Also Jesus war wie ein blutiges Bündel Fleisch am Kreuz. Das hat er für uns getragen und noch mehr, die Volksmenge hat ihn verspottet. Wenn du Gottes Sohn bist, du hast anderen geholfen, dann hilf dir selbst. Jesus sagte in den letzten Moment, es ist vollbracht. Ich glaube nicht, dass es Worte der Erlösung von den Schmerzen durch den Tod waren, sondern es war die Bestätigung, dass er seinen Auftrag hier auf der Erde erfüllt hat. Sein Opfer war der Liebesbeweis von Gott für uns Menschen. Und das klingt irgendwo ein bisschen verrückt vielleicht. Seinen eigenen Sohn zu opfern, hätte er das nicht anders machen können? Vielleicht so ein paar Rosenkranzgebete oder was weiß ich, irgendetwas. Das hätte uns auch helfen können für die Sündenvergebung. Aber das war nicht sein Plan. Er hätte es natürlich tun können. Wir erkennen aber auch daran, das, wofür Jesus starb, das war kein Kavaliersdelikt. Es waren die Sünden aller Menschen, die er trug und die nur durch das Blut eines sündlosen, reinen Menschen gesühnt werden konnten. Es gab nur einen. Die Bibel sagt, Jesus war der Einzige, der ohne Sünde war. Und er war der Einzige, der genau das erfüllen konnte. Und hieran können wir auch erkennen, dass Sünde, unsere Sünde, egal wie groß sie ist, keine Bagatelle ist, sondern sie führt zu unserem geistlichen Tod, zum Getrenntsein von Gott. Das ist die Folge. Wenn dieser Jesus als Gottes Sohn nicht bereit gewesen wäre, sein Leben für unsere Sünden zu opfern, wären wir alle verloren gegangen. Keine Chance auf Vergebung unserer Sünden. Ewiges Getrenntsein von Gott wäre die Konsequenz. Ich glaube aber, es war nicht der grausame Tod, den Jesus vor Augen hatte, als er in der Nacht davor im Garten Gethsemane Blut schwitzte oder sein Vater Bart hat gesagt, ne, wenn es möglich ist, lass den Kelch an mir vorbeiziehen. Aber auch da sehen wir wieder, nicht mein Wille, dein Wille geschehe. Jesus wusste nämlich, in dem Moment, wo er die Sünden der Menschen am Kreuz auf sich nahm, war er vom Vater getrennt. In Gottes Gegenwart kann keine Sünde Bestand haben. Und Jesus wusste, was es bedeutet, vom Vater getrennt zu sein. Er wusste, was es bedeutet, ohne Gott, ohne den Vater zu leben. Und gerade weil er diese schrecklichen Folgen für uns Menschen kannte, hat er den Auftrag seines Vaters angenommen und gab sein Leben für uns Menschen. Er hat allen Angriffen des Bösen widerstanden. Das lesen wir in den ganzen Evangelien. Er errang mit seinem Tod den Sieg des Lebens, des ewigen Lebens über den Tod. Jesus starb, damit wir beim Vater ewiges Leben haben können und auch mit Jesus in Ewigkeit verbunden sein werden. Wir wissen es aus der Offenbarung. Es gibt eine neue Welt, wo kein Schmerz, kein Leid, kein Geschrei mehr da sein werden, wo wirklich Frieden herrscht, Gottes Liebe herrscht. Jesu Tod war kein Unfall oder vielleicht so ein unglückliches Schicksal, wie man vielleicht sagen könnte, haben sie halt den Falschen verurteilt. Nein, es war Gottes Plan. Und genau das wurde schon vor langer Zeit, vor Jesu Geburt, angekündigt in Gottes Wort. Das Alte Testament ist voll davon. Da gibt es hunderte von Stellen, die auf Jesus hinweisen und auch auf seinen Sühnetod. So in Jesaja, ich habe einfach nur mal Jesaja 53 ein paar Verse rausgenommen. Es gibt sehr viel mehr, aber dafür reicht die Zeit natürlich nicht. In Vers 4, also Kapitel 53, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Er wurde durchbohrt wegen unserer Vergehen, wegen unserer Sünden zermalmt. Wegen der Vergehen meines Volkes wurde er zu Tode getroffen. Er lädt ihre Schuld auf sich. Er hob die Sünden der vielen auf. Das geht von Vers 4 bis Vers 12. Und es gibt noch viel mehr. Die Bibel ist kein Märchenbuch oder ein Sagenbuch, wo wir da drin lesen und sagen, ach, das sind ja alles so nette Geschichten, sondern sie zeigt Gottes Plan mit seiner Schöpfung auf. Und wenn wir mal gucken, die Bibel, wo fängt sie an? Bei der Schöpfung der Erde und der Menschen. Wo hört sie auf? Bei der Vernichtung dieser Erde und der Menschen hier. Und er schafft etwas ganz Neues, so wie er sich das eigentlich vorgestellt hat im Paradies, dass die Menschen bei ihm sind, dass er Kontakt, Gemeinschaft mit ihm hat. Das war die Motivation, dass Jesus auf die Welt gekommen ist. Dieser Kontakt, diese Gemeinschaft, die Gott mit uns Menschen haben wollte. Dafür hat er seinen Sohn gegeben. Gottes Wort bewahrheitet sich immer wieder, auch wenn die Voraussagen schon tausende von Jahren vorher waren. Und wir lesen in Johannes 19, Vers 24, wir haben es ja vorhin gehört, da ging es darum, dass Jesu Kleider geteilt werden sollten. Und dadurch, dass Jesus aber ein vollständig gewebtes Gewand hatte, das heißt, sie hatte keine Nahtstelle, das war damals sehr kostbar, haben sie gesagt, nee, das ist nicht gut, wenn wir das zerteilen, wir würfeln drum. Genau das, was dort geschah, was Johannes niedergeschrieben hat, finden wir in Psalm 22. Da heißt es, sie haben meine Kleider unter sich geteilt und haben über mein Gewand das Los geworfen. Vor langer Zeit wurde das angekündigt, was später gekommen ist. Gott hat einen Plan. Die zentrale Predigt oder der zentrale Predigtext für Karfreitag, haben wir vorhin gehört, ist für mich Johannes 19, so wie wir es vorhin auch im Johannesevangelium gehört haben, wo Jesu Tod am Kreuz beschrieben wird. Und das Kreuz, an dem Jesus starb, ist für uns ein Zeichen der Stärke. Für die, die nicht an Jesus glauben, ist es ein Zeichen der Schwäche. Genau das sagt auch der 1. Korinther 1, 18. Da heißt es nämlich, das Wort vom Kreuz erscheint denen, die verloren gehen, als eine Dummheit. Aber wir, die gerettet werden, erfahren sie als Kraft Gottes. Wir wissen, dass Jesus sich jederzeit hätte befreien können, aber er ist freiwillig aus Liebe zu uns ans Kreuz gegangen. Er hätte die Macht gehabt, es zu verhindern. Engelscharen, Herrscharen von Engeln hätte er nur rufen müssen und sie hätten ihn befreit. Sie haben bereit gestanden, aber er ging den Weg zu Golgatha konsequent, ohne zu zögern. Selbst als er am Kreuz hing, hat er dem einen, der mitverurteilt war, sogar noch Vergebung zugesprochen. Und er hat ihm den Weg ins Paradies zugesagt. Er hat seinen Peinigern, die ihn da ans Kreuz geschlagen haben, vergeben. Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und Jesus übernimmt sogar am Kreuz noch Verantwortung für seine Mutter. Er sagt zu Johannes, das ist jetzt deine Mutter, kümmere dich um sie. Und er hat es getan. Im Angesicht, so wie er am Kreuz hin, diese Dinge noch zu tun, das ist übernatürlich. Das kann nur ein Mensch machen, der Gottes Sohn ist. Es ist vollbracht. Und genau das bestätigt Gott, seine Gottesherrschaft, Gottessohnherrschaft und auch den Übergang vom Alten ins Neue Testament. Es gibt so drei übernatürliche Bestätigungen. Als Jesus am Kreuz war und gestorben ist, heißt es in Matthäus 27, die Erde begann zu beben, die Felsen spalteten sich, die Gräber öffneten sich. Viele verstorbene Heilige wurden auferweckt. Sie kamen nach der Auferstehung Jesu aus ihren Gräbern, gingen in die heilige Stadt und erschienen vielen Menschen. Das ist schon sehr außergewöhnlich. Und selbst der Hauptmann, der an Jesu Kreuz stand und Wache hielt, hat erkannt, wahrlich, das ist Gottes Sohn. Das war die erste übernatürliche Bestätigung. Die zweite war der Vorhang im Tempel. Dieser Vorhang wurde von oben nach unten zerrissen. Der Blick ins Allerheiligste wurde dadurch offenbart. Es war ja so, dass zum Passa immer Tiere stellvertretend für die Sünden des Volkes geopfert wurden. Jesus war das Lamm Gottes, auch das finden wir in der Bibel, der für alle Menschen geopfert wurde. Und das Zeichen, was Gott gibt, dass er diesen Vorhang von oben zerreißt, dazu muss man sagen, der Vorhang war 18 Meter hoch, 9 Meter breit und handdick. Also das war nicht irgendwie so ein kleiner Vorhang, den man so zerreißt. Aber es soll eben darstellen, dass Gott Jesus jetzt als das Allerheiligste in die Welt gestellt hat. Und das dritte, übernatürliche als Bestätigung, zur sechsten Stunde bis zur neunten Stunde gab es eine Finsternis über das ganze Land, was auch verbrieft wurde von Geschichtsschreibern. Deswegen ist Karfreitag für alle, die Jesu Tod für ihre Vergebung der Sünden in Anspruch nehmen, ein Feiertag, an dem wir auch danken können und sollen. Und mein Wunsch oder mein Vorschlag ist, dass wir jetzt so eine Gebetsgemeinschaft haben, wo jeder, der will, so seinen Dank für Jesus ausdrücken kann. Ich bete dann zum Schluss. Ja, Herr, wir können wirklich nur erahnen, was es dich gekostet hat, all das ja für uns zu tun, Herr. Aber wir wissen, dass du es aus Liebe getan hast, Herr. Und das hat dich alles gekostet. Aber wir wissen auch, dass du bereit warst, auch alles als Preis zu geben, Herr. Und so wollen wir ja heute auch daran gedenken, Herr, dass du wirklich Gott bist. Du bist Gottes Sohn auf die Erde gekommen und du bist wieder hinaufgegangen zum Vater. Du sitzt zu Rechten des Vaters und ja, du hast alles im Griff, Herr. Dank dafür, dass wir auch jetzt gemeinsam so das Abendmahl feiern dürfen, Herr, dass wir uns immer wieder daran erinnern können, Herr, ja und sollen, was du getan hast, Herr, dass wir zu dir gehören und ja, dass auch unser Auftrag hier auf Erden nicht irgendwo Vergnügen ist, sondern dass es ja der Auftrag ist, dein Wort weiterzugeben, Herr, Menschen von dir zu berichten, dass auch sie errettet werden. Ja, wir bitten dich darum, dass es uns gelingt, dass du uns immer wieder Gelegenheit gibst, Mut und Kraft, das zu tun. Und wir danken jetzt, dass wir das Abendmahl einnehmen dürfen und dich dafür loben und preisen dürfen, Herr. Amen. Ja, ich möchte die Einsetzungsworte aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 22 lesen. Als dann die Stunde des Passa gekommen war, nahm Jesus und die 12 Apostel mit ihm Platz. Da sagte er zu ihnen, von ganzem Herzen habe ich Verlangen danach, gerade dieses Mal mit euch zu feiern, bevor ich leide. Ich sage euch, ich werde nicht mehr essen, bis es in der Königsherrschaft Gottes seine Erfüllung findet. Dann nahm er den Kelch, sprach das Dankgebet und sagte zu ihnen, nehmt hin und reicht ihn unter euch herum. Ich sage euch, ich werde nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken, bis die Königsherrschaft Gottes anbricht. Dann nahm er das Brot, sprach das Tischgebet und sagte zu ihnen, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Tut es zur Erinnerung an mich. Ebenso nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund durch mein Blut, das für euch vergossen wird. Ja, und das wollen wir jetzt wieder tun. Waltraud, vielen Dank. Du hast Brot gebacken und du hast auch, diesmal haben wir Wein mitgebracht. Herzlichen Dank. Und wir machen das so wie sonst auch. Jeder kann nach vorne kommen und kann sich einen Teil nehmen und innerlich dem Herrn danken.